glaube, was wir beobachten können in Deutschland, ist, dass wir keine wirklichen Zukunftsvisionen in diesem Land haben. Dann brauchen wir uns nicht wundern, dass die Innovationskraft aus unseren Unternehmen verschwindet und letzten Endes uns auch als Gesellschaft abhanden kommt. Und ich glaube, die Veränderungsfähigkeit, die Anpassungsfähigkeit ist das, was wir brauchen, um in dieser Welt, die durch große Veränderungsgeschwindigkeit geprägt ist, weiterhin relevant bleiben zu können. Man muss die Unsicherheit umarmen können, damit man an ihr Freude hat und nicht an ihr zerbricht.
Das ist Machtspiel, der Politik-Podcast von Neue Zürcher Zeitung und der Brost Stiftung. Jeden Donnerstag sprechen wir hier über das, was Deutschland bewegt. Ich bin Florian Eder, Chefredakteur der NZZ in Deutschland und heute erstmals am Mikrofon von Machtspiel. Mein heutiger Gast führt eines der bekanntesten deutschen Familienunternehmen und ziemlich sicher haben Sie in einem seiner Läden schon einmal eingekauft, Shampoo vielleicht oder Zahnpasta. Christoph Werner, Chef von DM Drogeriemarkt. Werner ist aber nicht nur Geschäftsführer der größten Drogeriemarktkette Deutschlands, er äußert sich auch regelmäßig zu politischen Fragen, etwa zur Wirtschaft, zur Rolle von Unternehmen in der Gesellschaft oder zum Umgang mit der AfD. Darüber wollen wir sprechen, über Unternehmertum, politische Debatten und darüber, warum sich ein Drogeriechef in die großen Fragen der Republik einmischt. Herzlich willkommen, Christoph Werner.
Hallo Herr Eder, vielen Dank für die Einladung.
Herr Werner, viele Unternehmen sagen, sie wollten sich aus der Politik eigentlich heraushalten. Sie tun eher das Gegenteil. Warum eigentlich?
Ja, letzten Endes geht es ja um gesellschaftliche Fragen. Und die Aufgabe von Politik ist ja, die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zu gestalten, damit Gesellschaft gelingen kann. Und dafür ist natürlich wichtig, dass sich die Gesellschaft auch äußert. Und als Unternehmer bin ich Teil der Gesellschaft, bin natürlich auch Bürger. Und ich glaube, es ist wichtig, dass sich die Menschen im Lande äußern. Und wenn man das Glück hat, auch noch gehört zu werden und beispielsweise auch zu einem Podcast eingeladen zu werden, dann ist es auch wichtig, diese Chancen wahrzunehmen und eben eine Perspektive beizusteuern.
Haben Sie schon mal gedacht, ich sollte eigentlich in die Politik gehen, beruflich?
Naja, also es ist ja so, dass ich eine Aufgabe derzeit habe, die mir echt Freude macht. Und deswegen ist mir dieser Gedanke noch nicht gekommen, dass ich ein Amt annehmen würde. Mir ist noch keins zugetragen worden. Insofern, die Entscheidung stand bisher auch noch gar nicht an. Aber man könnte sich ja drum bemühen, aufgestellt zu werden. Und das habe ich bisher nicht getan, nein. Ich glaube ehrlich gesagt auch, dass es schon einen Unterschied gibt jetzt zwischen einer unternehmerischen Tätigkeit und einer Tätigkeit als Politiker. Ich sage immer, als Unternehmer bin ich oder sind Unternehmer gewohnt, den Stier bei den Hörnern zu packen. Ja, also sich zu entscheiden, was man machen möchte und dann auch gegen Widerstände und durch Unsicherheiten hindurch dann zu realisieren. Als Politiker ist das so nicht möglich. Da geht es eigentlich mehr darum, Mehrheiten zu beschaffen und dann das Mögliche zu machen, immer mit Blick auf das, was Bürgerinnen und Bürger auch bereit sind zu unterstützen und mit einem Kreuzchen bei der nächsten Wahl dann auch zu honorieren. Das ist schon ein bisschen andere Herangehensweise.
Schauen wir uns das mal an. Ihr Unternehmen hat seinen Sitz in Karlsruhe und damit in Baden-Württemberg, wo gerade am Wochenende der Landtag neu gewählt wurde. Was haben Sie aus diesem Wahlabend in Baden-Württemberg mitgenommen?
Naja, also wir haben das Ergebnis gesehen, ne? Und das Ergebnis ist ja das, dass in diesem Wahlkampf die Parteien, wie man so schön sagt, der politischen Mitte oder zwei Parteien der politischen Mitte sehr, sehr gut abgeschnitten haben. Und zwar mit gleich vielen Sitzen im Parlament, so wie die letzten Ergebnisse, die ich gesehen habe, das zeigen, also die Grünen und die CDU. Gleichzeitig haben wir gesehen, dass die Parteien an den politischen Rändern nicht so gut abgeschnitten haben, wie davor prognostiziert. Die Linken sind nicht reingekommen. Die AfD hat weniger Stimmen auf sich vereinigen können am Wahltag als in den Prognosen davor vorhergesagt. Wir haben aber auch gesehen, dass zwei Parteien, die lange eine große Rolle auch gespielt haben im Landtag in Baden-Württemberg, marginalisiert worden sind. Die FDP hat es nicht geschafft, wieder in den Landtag hereinzukommen und ist damit zum ersten Mal in der Geschichte Baden-Württembergs im Landtag nicht mehr vertreten. Und die SPD ist marginalisiert worden mit nur 5,5%, was für eine ehemalige Volkspartei natürlich ein ganz, ganz bitteres Ergebnis ist.
Sie haben jetzt drei große Trends identifiziert in Baden-Württemberg. Wenn Sie auf diese Wahl schauen, tun Sie das als Privatmann, als Unternehmer, als Wähler?
Als Bürger. Als Bürger. Ja, und da muss ich sagen, gut, was man gesehen hat, ne, die CDU hat hinzugewonnen, die Grünen haben verloren im Vergleich zur vorhergehenden Wahl. Im Vergleich zu den Prognosen, die es dazu gab, hat die CDU nicht so gut abgeschnitten wie prognostiziert und die Grünen haben deutlich aufgeholt. Deswegen ist immer die Frage, mit was vergleicht man es?
Wenn man es mit dem Wahlergebnis von 2021 vergleicht, das war das letzte Mal, als die Bürgerinnen und Bürger an die Wahlurnen gerufen worden sind, dann ergibt sich schon ein starker Zuwachs für die AfD, die ihr Ergebnis seit dem letzten Mal quasi verdoppelt hat und 9% mehr geholt hat. Die beiden kleineren, die sie genannt haben, die es nicht in den Landtag geschafft haben, jeweils so knapp daran gescheitert. Wenn man sich das ganze Bild so anschaut über Baden-Württemberg und Deutschland hinweg, kann man schon auf den Gedanken kommen, den viele Beobachter haben. Das ist eine Fragmentierung unseres politischen Systems. Spüren Sie so eine Entwicklung auch im Alltag, im Unternehmen?
Also zunächst mal möchte ich sagen, Baden-Württemberg hat diese Zersplitterung eben nicht stattgefunden, ne? Sondern wir haben jetzt einen Landtag. Wir gehen jetzt mal davon aus, dass es eine grün-schwarze Koalition geben wird mit einer sehr komfortablen Mehrheit. Das heißt, die können jetzt richtig was bewegen. Also da hat die Zersplitterung nicht stattgefunden. Und jetzt ist ja die spannende Frage, wenn ich nochmal kurz darauf zurückkommen darf. Wie kommt es denn, dass es da jetzt so anders ausgesehen hat als bei anderen Wahlen, die wir in letzter Zeit gesehen haben? Und ich glaube, was wir dort gesehen haben, es war letzten Endes ein Personenwahlkampf, der stattgefunden hat. Also es ist ja auch interessant zu sehen in Baden-Württemberg, dass die Erststimme, die ja dem Direktkandidaten gegolten hat, ein anderes Ergebnis herbeigeführt hat als bei der Zweistimme, als für die Partei gewählt wurde. Also bei den Erststimmen hat ja die CDU deutlich gewonnen und bei den Zweitstimmen ist es so, dass es ganz knapp ausgegangen ist. Und interessant war bei diesem Wahlkampf auch, dass ja Cem Özdemir, der letzten Endes dann den Sieg für die Grünen errungen hat, bei der Wahl selbst die Grünen gar nicht in den Mittelpunkt geschoben hat. Es war auffällig, dass auf den Wahlplakaten nur eine kleine stilisierte Sonnenblume zu sehen war, als Symbol für die Grünen, aber beispielsweise Bündnis die Grünen, was ja die offizielle Bezeichnung der Partei ist, überhaupt nicht vorgekommen ist. Und daran kann man doch sehen, dass die Wähler am Ende letzten Endes dann auch schon Personen wählen, denen sie ein Zutrauen aussprechen. Und ich weiß nicht, wie viele Menschen wirklich am Ende auch ein Parteiprogramm sich im Einzelnen anschauen. Und man kann schon sehen, dass die Vertrauenswürdigkeit einer Person am Ende den Unterschied machen kann. Und in gewisser Weise, finde ich, ist das wiederum beruhigend, weil es ja schon wichtig ist, dass Menschen in der Politik dann auch die Gestaltung übernehmen wollen. Und da finde ich, da hat der Cem Özdemir, muss man das einfach sagen, einen guten Wahlkampf gemacht. Der hat sehr, sehr gut verstanden, wie das Sentiment in der Bevölkerung war. Und offensichtlich war seine Analyse, dass er gesagt hat, wenn er die Grünen als solches ins Schaufenster stellt, hat er weniger Aussichten, als wenn er sich als Person, der schon lange in der Politik ist, ist ja gerade 60 geworden auch, und auch schon Ämter innehatte, wenn er seine Erfahrung in den Mittelpunkt stellt, im Gegensatz zu einem Kandidaten der CDU jetzt, der bei weitem nicht diese Bekanntheit hatte. Damit hat er ein gutes politisches Gespür gehabt und die Menschen haben ihm Vertrauen ausgesprochen. Und ich glaube, jetzt hat er gute Gelegenheiten, in einer starken Koalition Baden-Württemberg wirklich voranzubringen.
Trauen Sie ihm und den beiden Spitzenkandidaten das zu?
Ich würde mal sagen, die Voraussetzungen haben sie auf jeden Fall. Ob es ihnen jetzt auch gelingt, wird natürlich dann davon abhängen, wie sie mit den, ich würde mal sagen, Chancen umgehen, die so ein Amt mit sich bringt.
Lassen Sie uns noch einmal kurz bei der AfD bleiben, bevor wir zur Wirtschaftspolitik kommen. Sie haben schon gesagt, Zuwächse gab es nicht ganz so viel wie in manchen Prognosen erwartet. Aber es sind deutlich zweistellige Ergebnisse. Es ist ein sich Festsetzen auch in westdeutschen Landtagen. Was ist das für Sie, ein Warnsignal oder ein Ausdruck normaler politischer, demokratischer Dynamik?
Also letzten Endes ist es Letzteres natürlich, ne? Wir sind eine liberale Demokratie. Und was wir bei Wahlen sehen, ist Ausdruck des Willens der Wählerinnen und Wähler. Und so sollte es auch sein. Und wenn in einem Wettbewerb zwischen politischen Parteien es zu Verschiebungen kommt, dann ist es darauf zurückzuführen, dass die bisherigen Angebote von den Wählerinnen und Wählern nicht mehr so hoch bewertet werden, wie die Angebote von neuen Parteien, die sich auch artikulieren. Also letzten Endes, wenn in einem Wettbewerb ein anderer plötzlich stärker wird, ist es offensichtlich so, dass das eigene Konzept, was man hat, nicht mehr so überzeugt. Deswegen ist meine Empfehlung an alle Parteien auch, sehr genau auf die Bürgerinnen und Bürger zu schauen und sich an den Bedürfnissen der Bürgerinnen und Bürger auszurichten und weniger auf die politischen Mitbewerber zu schimpfen. So wie wir als Handelsunternehmen immer sehr, sehr genau im Blick behalten müssen, was die Konsumbedürfnisse der Menschen sind. Und mit unserem Sortiment müssen wir darauf eine Antwort formulieren, die dazu führt, dass Menschen an anderen Einzelhändlertüren vorbeigehen und dann bei dem Drogeriemarkt einkaufen. Also es ist die gleiche Figur, auch wenn die Inhalte natürlich sich jetzt unterscheiden.
Sie sind sehr demokratieoptimistisch und auch optimistisch, was die Verwurzelung der Parteien in der Breite angeht.
Sie haben sich einmal dafür ausgesprochen, dass man auch als Wirtschaftsverband mit allen Parteien reden muss, auch mit der AfD. So natürlich ist es nicht, denn nach Ihren Aussagen gab es recht starke Reaktionen, teilweise auch organisierte Reaktionen gegen Ihr Unternehmen, gegen DM. Das hat Sie damals jetzt nicht zum Einknicken gebracht. Was haben Sie gelernt aus dieser Episode?
Also ich möchte es kurz nochmal einordnen.
Ja.
Die Frage, auf die ich in meinem grenzenlosen Optimismus eine Antwort gegeben habe, war, ob es statthaft ist, dass ein Wirtschaftsverband, der Verband der Familienunternehmer, einen parlamentarischen Abend veranstaltet, bei dem auch die AfD eingeladen ist. Und darauf habe ich gesagt, dass wenn man einen parlamentarischen Abend veranstaltet, dass ich es für statthaft halte und auch für richtig, dass dann die Parlamentarier aller im Bundestag vertretenen Fraktionen eingeladen werden. Das ist nämlich das, was damals stattgefunden hat. Es sind alle eingeladen worden. Es sind aber nicht alle gekommen. Aber von der AfD ist einer gekommen und der hat es dann gepostet und hat dann das publik gemacht. Und daraufhin gab es einige empörte Stimmen und daraufhin kam auch diese Frage. Also meine Aussage war, dass wenn man einen parlamentarischen Abend macht, dass dann Parlamentarier natürlich auch eingeladen sein sollten von allen Parteien. Sonst müsste man das anders benennen. So, und daraufhin hat sich dann diese Diskussion entzündet. Ob jetzt Verbände das machen wollen oder nicht, das müssen die selbst entscheiden, ganz ehrlich. Ich war da in dieser Entscheidung vom Verband der Familienunternehmer auch nicht einbezogen. Also ich kann da auch gar nicht sagen, welche Beratung da stattgefunden hat. Als jemand aus der Wirtschaft sage ich, dass wir in der Wirtschaft jetzt auch nicht mit Parteien reden, sondern dass wir mit Funktionsträgern sprechen, die oft ein Parteibuch haben. Und da komme ich ja gar nicht drum herum, wenn ich beispielsweise Investitionsentscheidungen habe und dann mit Landräten oder auch mit Abgeordneten sprechen muss, wenn es da politische Entscheidungen bedarf. Das muss ich ja machen, sonst kann ich gar keine Investitionsentscheidungen treffen. Aber das mache ich jetzt ja nicht, dass ich dann mit diesen Funktionsträgern spreche aufgrund ihres Parteibuches, sondern weil sie eben diese Funktion haben, in die sie demokratisch gekommen sind. Und in dieser Rolle spreche ich auch mit denen.
Sie haben im Zuge dieser Diskussion, wie Sie es jetzt genannt haben, dieses Shitstorms, sagen manche, auch einmal zurückgeschrieben an manche Adressaten. Wie haben diejenigen reagiert auf Ihre Antwort?
Ja, also es ist richtig, es gab diese Empörungswelle, wie wir sie nennen intern bei uns. Und dann ist natürlich die Frage, wenn sowas passiert, was ist das eigentlich? Ne? Also mit wem haben wir es da zu tun? Wie repräsentativ ist es denn auch? Weil wenn Sie dann als Verantwortliche in einem Unternehmen Entscheidungen treffen müssen, ist es ja wichtig, dass diese Entscheidungen auch Wirkung haben. Das heißt, es geht nur, wenn ich verstehe, wie die Wirkzusammenhänge sind, wie die Realität wirklich aussieht. Und als damals sehr, sehr viele E-Mails kamen, die sich ähnlich auch angehört haben, habe ich dann auf einzelne geantwortet, um zu schauen, wie denn die Reaktion ist. Und da habe ich im Prinzip drei Arten von Reaktionen gesehen. Die eine war überhaupt keine Reaktion, wo man sich dann sagen kann, gut, wenn das doch so empört, warum gibt es dann keine Antwort darauf? Die zweite war im Prinzip Instanzen mit Phrasen, wo man auf die Diskussion gar nicht dann eingegangen ist. Und die dritte war, ja, also schon eine gewisse Empörung, aber auch keine wirkliche Bereitschaft, über die Sache zu sprechen. Und daraus habe ich damals geschlossen, dass das jetzt keine Menschen sind, die sich inhaltlich mit der Sache wirklich auseinandersetzen, sondern die offensichtlich vor allem getriggert sind durch etwas und dann darauf reagiert haben. Jetzt sind wir ja auch in einer Zeit von ChatGPT. Und das sehen wir auch an Zuschriften oft, die sind viel, viel besser formuliert, als es in der Vergangenheit war. Da sind keine grammatischen Fehler in der Regel drin, auch keine Rechtschreibfehler, was es sonst auch viel gegeben hat. Da ist man ja auch selbst nicht frei von, vielleicht als Journalist ist das anders bei Ihnen, aber daran sieht man, das ist dann oft auch in gewisser Weise gecoacht oder dann auch reproduziert. Und da hat sich halt ziemlich schnell gezeigt, dass das letzten Endes eine Kampagne einer aktivistischen Organisation war, wo Menschen dann halt einfach reflexhaft drauf reagiert haben. Im Netz. Allerdings in der realen Welt haben wir keine wirklichen Veränderungen gesehen, auch in unseren Umsätzen, auch in dem, was in unseren DM-Märkten stattgefunden hat. Und damit war das dann relativ schnell einordnenbar. Und so sind wir dann auch damit umgegangen.
Sie haben natürlich sehr, sehr viele Kunden, aber Sie beschäftigen auch alleine mehr als 60.000 Menschen in Europa bei DM. In so einem Unternehmen treffen natürlich zwangsläufig sehr unterschiedliche politische Vorstellungen auch aufeinander. Wie geht man damit um als Unternehmer?
Ja, das ist selbstverständlich, dass das so ist, weil natürlich die vielen Menschen, die bei dem Drogeriemarkt arbeiten, sind ein Ausschnitt der Gesellschaft, genauso wie unsere Kundinnen und Kunden. Und wenn wir für eine freiheitlich-liberale Grundordnung sind, eine liberale Demokratie, dann sind wir darauf angewiesen, dass es unterschiedliche Ansichten gibt, dass es Debatten gibt. Weil Debatten sind die Voraussetzung dafür, dass sich die Dinge auch weiterentwickeln, dass neue Ideen geboren werden. Und insofern die politische Überzeugung der Kolleginnen und Kollegen bei DM Drogeriemarkt ist deren Privatangelegenheit. Und da gibt es auch nichts zu missionieren und nichts zu diskutieren, nach meiner Überzeugung. Was wichtig ist in einem Unternehmen, ist, wie wir miteinander umgehen. Also ob wir die Ideen der einzelnen Menschen, ob wir den Raum geben, dass wir die diskutieren, dass wir die Vielfalt, die wir in der Arbeitsgemeinschaft haben, dass wir die nutzen als Chance, zu neuen Ideen zu kommen, uns weiterzuentwickeln, näher bei den Kundinnen und Kunden zu sein. Da sind wir gut beraten, das zu tun. Das tun wir auch. Ich glaube, das ist einer der wesentlichen Gründe, warum wir auch so erfolgreich die letzten 52 Jahre unterwegs waren. Und ich glaube, wenn wir so eine Kultur der Zusammenarbeit pflegen, leisten wir einen großen Beitrag dafür, dass wir auch in unserer gesellschaftlichen Debatte gesittet miteinander umgehen und einander wohlwollend zuhören, uns freimütig äußern und wahrhaftig in unseren Aussagen sind.
Sie haben sich in einem Interview einmal dafür ausgesprochen, Legislaturperioden zu verlängern und dafür die Amtszeiten von Politikern zu begrenzen. Warum hielten Sie das für gut?
Das sind ja drei Vorschläge, die ich gemacht habe. Und zwar auf die Frage hin, welche Dinge sollten wir verändern, damit wir in unserem Land wieder besser vorankommen? Und da waren das meine Vorschläge, die Überlegung, die Legislaturperioden zu verlängern, jetzt auf Bundesebene beispielsweise oder in den unterschiedlichen Institutionen, die es gibt. Also von 4 auf 6 Jahre ist die Überlegung, dass wenn wir Reformen anstoßen, dann braucht es ja einen Moment, bis die dann noch tatsächlich verabschiedet sind, dass die Wirkung zeigen. Und was wir beobachten können bei Veränderungen, ist, dass wir erstmal Veränderungsschmerzen haben. Also oft wird es erstmal kurzfristig etwas schwieriger, bevor es dann besser wird. Und wenn die Legislaturperioden so kurz sind, dann bedeutet es, dass die Phase des Schmerzes meistens in den Vorwahlkampf schon fällt. Und damit der Mut und die Beherztheit der politischen Akteure, tatsächlich Reformen anzustoßen, natürlich eher sinkt, weil wenn während dieser Veränderungsschmerzen die Wahlen stattfinden und immer die mutige Veränderung mal angestoßen haben, dann nicht wiedergewählt werden, weil die Menschen das vielleicht auch erstmal noch nicht sehen und auch nicht das nötige Zutrauen haben, zu sagen, ja, das wird jetzt dann schon besser werden, dann werden wir keine Veränderungsbereitschaft, keine Reformbereitschaft mehr bei den Gewählten haben. Und deswegen glaube ich, wenn wir längere Legislaturperioden hätten, dann wäre die Wahrscheinlichkeit, im nächsten Wahlkampf schon die Früchte ernten zu können, der mutigen Reform, die wir angestoßen haben, größer. Und damit wäre die Veränderungsfähigkeit unseres Landes wiederhergestellt. Und ich glaube, die Veränderungsfähigkeit, die Anpassungsfähigkeit ist das, was wir brauchen, um in dieser Welt, die durch große Veränderungsgeschwindigkeit geprägt ist, weiterhin relevant bleiben zu können. Also das war mein erster Vorschlag. Der zweite Vorschlag, die Amtszeitbegrenzung, dass wir die auf 2 Amtszeiten reduzieren. Also wenn wir jetzt Legislaturperioden von 6 Jahren hätten, dann wären das maximal 12 Jahre, wenn man wiedergewählt wird. Und die Überlegung dahinter ist folgende. Wenn schon klar ist, dass ich dieses Amt nur vorübergehend ausüben werde, dann mache ich mir natürlich Gedanken zum Zeitpunkt des Eintritts in diese Verantwortung, was ich danach machen werde. Das heißt, dann werde ich schon mal darauf achten, dass ich eine gute Berufsausbildung habe, um nach diesen 12 Jahren dann auch wieder in einen Beruf reingehen zu können. Was dazu führen würde, dass die Menschen, die in politische Ämter gewählt werden, einfach jetzt nicht aus der Ausbildung direkt kommen, nicht direkt vom Studium kommen. Also, wenn ich es zuspitzen darf, dieser Dreiklang von Kreissaal, Vorlesungssaal, Plenarsaal, dass auf jeden Fall eine Phase dann noch dabei ist, wo man wirklich im Leben, im Berufsleben gestanden hat. Das ist ja das, was sich doch unterscheidet von dem, was in einer politischen Blase stattfindet. Also damit hätten wir mehr Erfahrung in den Parlamenten, meine ich. Da würde eine viel größere Durchmischung auch stattfinden. Parteien würden wieder viel näher bei den Bürgerinnen und Bürgern sein. Wahrscheinlich viel mehr Bürgerinnen und Bürger wären bereit, da Kandidaturen einzugehen, weil für Quereinsteiger ist es eher schwer in Parteien. Und damit hätten wir mehr Diversität, sowohl in den Parteien als auch in den Parlamenten. Und wie gerade schon angesprochen, ist die Diversität eine Voraussetzung dafür, um zu neuen und guten Ideen zu kommen. Der dritte Vorschlag, den ich jetzt kurz noch einfügen möchte, den ich aber auch für sehr, sehr wichtig halte, ist, dass wir konsequent auf Sunset-Klauseln setzen. Und die Idee von Sunset-Klauseln ist ja, dass wir Gesetze nicht für die Ewigkeit machen, sondern dass wir uns bei Verabschieden der Gesetze bereits überlegen, wie lange sollen diese Gesetze Gültigkeit haben, bevor sie auslaufen, damit sie überprüft werden können im Hinblick auf ihre Wirksamkeit zu dem Zeitpunkt, wo sie evaluiert werden. Und dann könnte entschieden werden, ob die Gesetze verlängert werden sollten in ihrer bestehenden Form, ob sie tatsächlich auslaufen sollten oder ob sie verändert werden sollten und wieder in Kraft gesetzt werden. Und das würde dazu führen, dass wir in Deutschland, in den Parlamenten uns vielmehr auch mit der Erneuerung des Bestehenden beschäftigen würden. Nämlich das Problem sind ja nicht schlechte Gesetze per se, sondern es sind Gesetze, die aus der Zeit gefallen sind oder die sich in ihrer Wirksamkeit nicht bewiesen haben. Und da müssen wir tatsächlich rangehen, weil dann würde die Erneuerungsfähigkeit unseres Landes einfach viel, viel besser werden. Unsere Anpassungsfähigkeit würde dadurch stärker werden. Und dadurch, glaube ich, hätten wir wesentlich bessere Voraussetzungen, um weiterhin auch erfolgreich zu sein als Land. Was bedeutet prosperierende Wirtschaft? Was bedeutet steigender Lebensstandard? Und dadurch mehr Freiheitsgrade für die Bürgerinnen und Bürger in diesem Land. Und das sollte doch unser Ziel sein.
Lassen Sie uns einen Moment genau darüber sprechen, über die Prosperität und über die Chancen dieses Landes und der Wirtschaft. Wenn man Ihnen zuhört, merkt man, dass diese politischen Debatten ja nicht an der Ladentür aufhören, sondern Unternehmen ganz konkret auch betreffen. Wenn Sie auf dieses Land schauen, wirkt es im Moment wirtschaftlich erstaunlich nervös, finde ich, mehr als andere Länder in Europa. Spüren Sie so eine Verunsicherung auch im Alltag eines Unternehmers und des Unternehmens?
Also ich würde mal unterscheiden, ne, zwischen Unternehmern und der Stimmung im Lande, ne, und natürlich zum Teil auch im Unternehmen, weil alles Bürgerinnen und Bürger. Also ich glaube mal, was Unternehmer auszeichnet, ist, dass sie in den herrschenden Verhältnissen vor allem die Chancen sehen und nicht in erster Linie die Risiken. Was viele andere Menschen auszeichnet, ist, dass sie eher die Risiken sehen als die Chancen. Und jetzt ist natürlich in einer Situation der Veränderung, ist eine gewisse Ungewissheit natürlich da. So, der Unternehmer sieht jetzt die Chancen. Warum? Weil er Ziele hat, auf die er zustreben möchte. Und wenn ich Ziele habe, wo ich noch nicht bin, sind natürlich Veränderungen eine gute Voraussetzung, um diese Ziele erreichen zu können. Wenn ich keine Ziele wirklich habe, sondern mich eigentlich ganz gut eingerichtet habe in dem Status quo, dann sind Veränderungen Bedrohungen bzw. Zumutung. Ich glaube, was wir beobachten können in Deutschland, ist, dass wir keine wirklichen Zukunftsvisionen in diesem Land haben. Wolfgang Ischinger hat mal in einem Vortrag es so formuliert, und das hat bei mir echt, da habe ich aufgehorcht, weil ich gedacht habe, das ist eine interessante Perspektive. Der hat gesagt, dass die Bundesrepublik Deutschland lange, lange Jahre, Jahrzehnte die Vision der Wiedervereinigung hatte. Und das war ein Grund, immer wieder zu schauen, wie die Leistungsfähigkeit von Deutschland, von der Bundesrepublik Deutschland sichergestellt werden konnte, nicht zuletzt im Systemwettbewerb, auch mit der Deutschen Demokratischen Republik, also mit der DDR. Und seit die Wiedervereinigung dann realisiert wurde, Anfang der 90er Jahre nach dem Fall der Mauer 89, haben wir eigentlich keine wirklichen Visionen mehr gehabt, wo wir hinwollen. Und das ist vielleicht auch der Grund, dass in den Nullerjahren nach der Agenda 2010 und dann in den Zehnerjahren es eigentlich relativ wenige wirkliche Reformen gegeben hat und wir eigentlich viel mehr den Status quo zementiert haben. Also es hat sehr, sehr wenig neue Ideen gegeben. Eigentlich nur eine Frage der Optimierung. Ja, und dann, ja, wie kommen wir eigentlich mit allen zurecht? Und das hat natürlich dazu geführt, dass wir sehr, sehr viel neue Regulierung bekommen haben, sehr, sehr viele Berichtspflichten, die gekommen sind. Und jetzt in einer Zeit, wo die Veränderung wichtig ist, uns wundern, dass wir wie Gulliver in Lilliput auf dem Boden liegen in einem Land der Zwerge, und uns nicht mehr rühren können und es nicht eine große Kette gibt, die wir durchschneiden müssen, sondern viele kleine Bindfäden, die letzten Endes es uns sehr, sehr schwer machen, uns zu bewegen. Und deswegen glaube ich, ist, dass es wichtig ist, dass wir uns darüber unterhalten. Wer wollen wir denn eigentlich sein in Deutschland? Was ist denn die Vision, die wir für dieses Land haben? Und uns dann die Frage stellen, und wie können wir denn die Rahmenbedingungen so gestalten, dass die vielen Initiativen, die vielen Ideen, die es bei den Menschen gibt, die implizit vorhanden sind, dass die explizit werden in konkreten Initiativen, die dann auch tatsächlich Wirkung entfalten können und dass wir nicht gar nicht erst sozusagen aufstehen können, weil allein schon, um uns aufzustellen, es so viele Dinge gibt, die wir machen müssen, dass wir uns mit den unwesentlichen Dingen beschäftigen müssen, statt die dringenden Dinge wirklich anzupacken.
Nennen Sie mal die drei dringendsten Dinge, die gemacht gehören. Viele Unternehmen klagen über Bürokratie, Energiepreise, die Energiepolitik haben Sie gerade selbst genannt, Fachkräftemangel. Hört man auch viel, die internationale Lage. Was ist für Sie am drängendsten?
Ja, also ich glaube, wenn wir die vielen Berichtspflichten, die wir haben, wenn wir die einfach abschaffen würden, die ja letzten Endes dazu führen, dass alles dokumentiert werden muss und auch dazu führt, dass am Ende des Jahres kontrolliert werden muss, was wiederum dazu führt, dass die Verwaltungen sich aufblähen, ne, weil die sich schwer tun mit Digitalisierung. Also dann führt es dazu, dass unsere öffentlichen Haushalte versteinern. Und damit ist gemeint, dass ein Großteil der Budgets, die wir in unseren öffentlichen Haushalten haben, bereits festgelegt sind, mit den Einkommen der Menschen, die in der Verwaltung tätig sind, mit den Pensionszusagen, die es da gibt, und dass es nur noch sehr, sehr wenig Spielraum gibt, um wirklich die Investitionen zu tätigen, die die Zukunftsfelder uns eröffnen. Deswegen glaube ich, dass wir da wirklich entschlacken müssen, und ein ganz wesentlicher Punkt wäre das Abschaffen der Berichtspflichten, weil die Berichtspflichten treiben die Kosten in die Höhe in den Unternehmen, führen dazu, dass die Kreativität aus den Unternehmen herausgeht, weil je mehr sie Listen ausfüllen müssen, umso mehr ist eine Haltung in dem Unternehmen auch, ich habe meinen Job getan, weil ich habe jetzt sozusagen die Listen ausgefüllt. Wenn wir das kultivieren dadurch, dass es staatlicherseits immer mehr gefordert wird und mit zum Teil drakonischen Strafen belegt wird, dann brauchen wir uns nicht wundern, dass die Innovationskraft aus unseren Unternehmen verschwindet und letzten Endes uns auch als Gesellschaft abhanden kommt. Deswegen würde ich sagen, Berichtspflichten abschaffen, das können wir, das sollten wir. Und das hätte eine große Wirkung. Das wäre schon mal ein erster Schritt, aber natürlich nur ein erster Schritt.
Herr Werner, als Ihr Vater Götz Werner das Unternehmen 1973 gegründet hat, wollte er nicht nur eine erfolgreiche Drogeriekette aufbauen, sondern auch ein anderes Verständnis von Wirtschaft und Unternehmertum etablieren. Wie stark prägen diese Ideen Ihr Unternehmen heute noch?
Ja, also möchte ich ein bisschen differenzieren. Mein Vater hat den Drogeriemarkt damals gegründet, weil er diese Idee des diskontierenden Drogeriefachmarktes, also die Übertragung des diskontierenden Prinzips, welches im Lebensmitteleinzelhandel mit Aldi damals wirklich Furore gemacht hat, auf die Drogeriewaren übertragen wollte, als der Gesetzgeber die Preise freigegeben hat für Drogeriewaren. Weil bis dahin war es so, dass die Verkaufspreise von den Herstellern festgelegt wurden, so ähnlich wie das heute noch bei Presseerzeugnissen der Fall ist. Und seine Idee war eben, dieses Konzept umzusetzen. Viele hatten die Idee zur damaligen Zeit. Er hat es den Eigentümern des Unternehmens vorgeschlagen, wo er tätig war. Die fanden das zu ambitioniert und deswegen hat er dann gekündigt und hat es selbst gemacht. Also das war der Start von DM, und DM war damals sehr, sehr erfolgreich und ist schnell expandiert, wie viele andere auch. Viele von denen, die damals gestartet sind, gibt es heute noch. Die Frage, die dann eigentlich gekommen ist bei DM, ist, als das Unternehmen so schnell gewachsen ist und mein Vater sich die Fragen gestellt hat, ja, wie geht es eigentlich weiter? Wer wollen wir eigentlich sein als Unternehmen? Und wie wird es uns gelingen, zukunftsfähig zu sein, damit wir nicht immer mehr vom selben machen, sondern uns auch wirklich erneuern können? Und da ist ihm einfach klar geworden, also dass eigentlich ja schon alles da ist, was es dafür braucht, dass es sich nur nicht äußert. Dass also das kreative Potenzial, was in den Menschen steckt, die im Unternehmen tätig sind, aufgrund der autokratischen Strukturen, die es gegeben hat, sich nicht geäußert hat und damit dem Unternehmen letzten Endes vorenthalten wurde. Und das hat dann dazu geführt, dass er sich wirklich mit der Führungsfrage auseinandergesetzt hat und gesagt hat, wir müssen das Unternehmen radikal anders denken. Wir müssen auf die Kolleginnen und Kollegen im Unternehmen setzen, auf die vielen Ideen, die es gibt, um besser zu verstehen, was Kundinnen und Kunden wirklich wollen, und dann gemeinsam zu überlegen, wie sich unsere Leistungen weiterentwickeln müssen, wie sich die Arbeitsprozesse verändern müssen, damit wir langfristig relevant bleiben. Und das war dann sozusagen der Ausgangspunkt für das, was wir jetzt heute mittlerweile die dialogische Unternehmenskultur nennen, was einfach eine Form der Zusammenarbeit ist, wo nicht mehr so sehr der Wille des Vorgesetzten im Vordergrund steht, sondern die Sinnhaftigkeit dessen, was wir tun, und wir vor allem eine Organisationsform geschaffen haben, wo wir uns konsequent an Kundinnen und Kunden orientieren und dadurch unsere Veränderungswilligkeit aus unserer Beobachtung schöpfen, die dann dazu führt, dass wir unsere Zusammenarbeit immer wieder neu organisieren können, damit auch die Leistung, die für Kundinnen und Kunden dann erlebbar wird, sich auch weiterentwickeln kann.
Der Ansatz Ihres Vaters war stark von anthroposophischen Ideen geprägt, und Sie selbst waren auch auf einer Waldorfschule. Haben Sie da etwas mitgenommen, was essentiell und wichtig ist für Ihre Führungsrolle heute und wie Sie die Führungsrolle verstehen und ausführen?
Ja gut, man wird natürlich durch sein Umfeld geprägt, ne? Das ist richtig. Und was auch richtig ist, ist, dass mein Vater dann im Laufe seines Lebens die Anthroposophie entdeckt hat. Und die Anthroposophie ist jetzt ja mal, wenn man es mal wörtlich übersetzt, ne, Sophia, ne, ist die Weisheit, ne, und Anthropos ist der Mensch. Der hat sich sehr mit der Frage beschäftigt, was ist eigentlich der Mensch? Wer ist eigentlich der Mensch? Und wenn Sie als Dienstleistungsunternehmen, und als Händler sind wir Dienstleistungsunternehmen, vor allem mit Menschen beschäftigen, ist das eine Frage, die einen natürlich umtreibt. Und da hat mein Vater in der Anthroposophie viele Antworten für sich gefunden. Und damit hat er gesagt, dass er aus der Anthroposophie sehr, sehr viel mitgenommen hat. Weil sie sich in dem Zusammenhang auch dann mit der Frage beschäftigt haben, auf welche Schule wollen wir unsere Kinder schicken. Wir sind dann, meine ältere Schwester und ich, auf die Waldorfschule gekommen, meine Geschwister danach dann auch. Und somit habe ich die Waldorfpädagogik während meiner Schulzeit erlebt. Und die Waldorfpädagogik hat ja als Ziel, dass sie sagt, Erziehung zur Freiheit, damit Menschen, wenn sie in das Erwachsenenleben dann eintreten, was ja dadurch geprägt ist, dass man eben dann selbst Entscheidungen trifft und selbst seinen ja, seine Biografie in die Hand nimmt, dass sie das in Freiheit machen, als gestaltende Menschen und nicht nur als Opfer der Umstände. Und da glaube ich, da habe ich in der Waldorfschule eine ganze Menge mitnehmen können, dass man eben versucht, sehr aus der Anschauung heraus sich seine Ideen zu bilden, ist etwas, was, würde ich sagen, mir heute noch unheimlich hilft. Ne? Dann entstehen die Ideen im Dialog und aus den Ideen lassen sich dann konkrete Vorgehensweisen ableiten, die dann auch in die Tat führen. Ne? Also Waldorfschule hat mich auch geprägt. Dieser Ansatz hat mir sehr geholfen und damit sind wir ein sehr kundenorientiertes Unternehmen.
Bei rund 60% der Familienunternehmen stehen in den kommenden Jahren, in den kommenden 5 Jahren Wechsel an, Generationswechsel. Sie sind noch jung, Herr Werner, aber haben Sie schon Ihre Nachfolge geregelt?
Dankeschön, Dankeschön. Das können Sie so noch gar nicht regeln. Ne? Ich glaube, man muss gerade bei dieser Frage darauf immer schauen, was ist das für ein Unternehmen? Wie groß ist das Unternehmen? Es macht einen Unterschied, ob Sie jetzt ein Betrieb sind mit einer Anzahl an allen Kolleginnen und Kollegen, wo sich jeder gut kennt, oder ob Sie ein Unternehmen sind, welches jetzt einfach eine Gruppe mittlerweile ist, ne? DM Drogeriemarkt. Wir sind in 14 Ländern, wir sind europaweit über 90.000 Menschen. In Deutschland sind wir aktuell über 65.000 Menschen. So ein Unternehmen gesamthaft zu verantworten, bedeutet ja, dass Sie sich permanent damit auseinandersetzen müssen. Also das ist kein 9-to-5-Job. Das ist ein Job, wo Sie vor allem die Dinge bekommen, die Schwierigkeiten machen, die landen bei Ihnen auf dem Schreibtisch. Und sie sind natürlich mit der permanenten Unsicherheit konfrontiert. Und das ist jetzt etwas, ich sage immer, man muss die Unsicherheit umarmen können, damit man an ihr Freude hat und nicht an ihr zermürbt wird und zerbricht. Und da muss man einfach gucken, wer am Ende dann Freude hat, sowas zu machen. Und wenn es jemand aus der Familie ist, dann ist das toll. Und wenn es jemand nicht aus der Familie sein sollte, dann wird es andere geben, die das auch machen können. Ich glaube auch gerade in Familienunternehmen kann man ja oft beobachten, dass auch Menschen in der Familie das oft dann gar nicht machen wollen, weil die einfach auch am Küchentisch oft erlebt haben, dass über die Probleme gesprochen wird. Wie das jetzt in der Familie Werner letzten Endes sein wird, werden wir sehen. Ich glaube, dass aber jetzt gerade für mich als Vater von Kindern es unheimlich wichtig ist, das Signal auch an die nachfolgende Generation zu senden. Schaut doch mal, was das für ein tolles Unternehmen ist, wo wir jetzt als Familie das Glück haben, hineingeboren zu sein, weil ich bin ja auch der Sohn des Gründers. Was für eine Chance, in der Welt wirksam zu werden. Aber ob man dann letzten Endes diese Aufgabe auch zugetraut bekommt, hängt dann auch von den Menschen ab, denen das Unternehmen auch ans Herzen gewachsen ist. Also bei uns ist es natürlich dann die Gesellschafter, ne, aber gleichzeitig auch der Aufsichtsrat. Und da müsste es idealerweise so sein, dass man sich dann schon woanders bewiesen hat und dann Menschen sagen, Mensch, diesen Menschen traut man das zu. So ist es bei mir selbst gewesen. Ich habe mich beruflich bewähren können in anderen Unternehmen, habe da meine Erfahrungen sammeln können. Und als ich zu DM Drogeriemarkt gekommen bin, habe ich unheimlich viele Ideen gehabt, die mir gekommen sind in der Betrachtung von außen, die ich von DM Drogeriemarkt hatte und durch die Erfahrungen, die ich in anderen Unternehmen hatte. Und dann hat es ganz gut gepasst. Und somit würde ich mal sagen, es gibt da viele Möglichkeiten nach vorne. Ich habe großes Zutrauen, dass auch wenn ich mal nicht mehr in der Funktion sein sollte, in der ich heute bin, was hoffentlich noch ein Weilchen dauert, dass wir dann eine optimale und tolle Lösung für DM Drogeriemarkt finden werden, damit bei DM viele Menschen ihre Berufsbiografie weiterhin erfolgreich schreiben können.
Eine vielleicht etwas heikle Frage, wie oft geht der CEO von DM eigentlich zu Rossmann oder Butni?
Also wenn ich an diesen Märkten vorbeikomme, gehe ich natürlich immer rein. Wenn Sie mal schauen, der deutsche Markt für Drogeriemärkte, aber auch den Lebensmitteleinzelhandel, zu dem die Drogeriemärkte auch zählen, ist ja extrem leistungsfähig und ist extrem konsolidiert mittlerweile auch. Das heißt, die es noch gibt, sind sehr, sehr erfolgreich. Das heißt, die machen alle viel, viel richtig und sie machen mehr richtig, als dass sie falsch machen, weil sonst wären sie vom Markt gefegt worden. Deswegen ist man gut beraten, auch bei den Mitbewerbern immer wieder zu gucken, sehr, sehr genau hinzugucken, um zu schauen, was man bei denen auch lernen kann. Aber es ist vor allem auch natürlich die Möglichkeit, immer eine sehr, sehr genaue Beobachtung zu machen von unserer eigenen Leistungsfähigkeit. Also wenn ich bei DM einkaufe, schaue ich nochmal viel intensiver ins Sortiment natürlich, als ich das sonst täglich machen kann. Ich erlebe auch wirklich jetzt die Qualität der Leistung, die wir erbringen. Und da ist es unheimlich wichtig, ne, dass man auch nach dem Prinzip lebt, eat what you cook.
Vielen Dank, Herr Werner. Das war Machtspiel, der Politik-Podcast von NZZ und Wurst-Stiftung. Ich bin Florian Eder und danke fürs Zuhören. Lob, Kritik und Anregungen bitte an machtspiel@nzz.de. Links zum Thema findet ihr in der Folgenbeschreibung. Nächsten Donnerstag ist dann wieder meine Kollegin Beatrice Achterberg hier am Mikro. Ciao.